Hallo Leute, heute ist der 5. Januar 26, hier ist der Basta-Wochenstart mit dem Titel Lichter gehen aus, ich bin euer Basti Molme. Gute Nachrichten, die Joppa Golme sitzen im Stromausfall fest und ich mach die ganze Sendung. Jungs, fahrt zur Hölle.
Ich glaube, da würde ich nicht einschalten. Mein Name ist Marcel Joppa, ein herzliches Hallo auch von mir zum Wochenstart. Frohes Neues an alle und mal gucken, ob das neue Jahr tatsächlich so froh wird.
Ich muss sagen, bislang fand ich diesen Basti Molme ganz sympathisch, aber jetzt zeigt sich, dass er irgendwie ein ganz gemeiner alter Ego ist.
Ja, wer hätte das gedacht?
Es geht wieder los. Hast du auch so ein bisschen Auftrittsangst hier vor zehntausenden Menschen?
Nee, aber vielleicht auch einfach, weil ich ein bisschen zu müde bin, um irgendwelche Auftrittsängste noch zu haben. Schlicht und ergreifend, weil ich über den Jahreswechsel, über die Feiertage nur den Krankenpfleger gemacht habe. Familie krank, Frau krank, alle waren sie krank, außer mir. Das hat ausgelaugt, körperlich.
Ich hatte ja die Vermutung, dass Frau Jopper und Herr Jopper hier abwechselnd in so ein überdimensionales Hamsterrad springen müssen, um die Stromversorgung bei euch im Berliner Südwesten.
Du, das hat mich ganz knapp nur nicht getroffen. Also ein paar Straßenzüge weiter geht's ja los mit diesem Stromausfall. Als ich das gelesen habe, erst Steglitz-Zehlendorf, ja, das ist im weitesten Sinne mein Stadtteil. So, wo denn? Weil wir hatten ja, einige der Hörer werden sich erinnern, wir hatten hier in unserer Straße tatsächlich vor einigen Wochen einen längeren Stromausfall, aber länger hieß nur einige Stunden und da war es auch nicht so kalt draußen. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, was da jetzt passiert.
Ich habe mir echt so eine Sorgen gemacht um dich.
Ja, also, dass ich keinen Strom habe, ne? dass wir nicht aufnehmen können, oder?
Dass es dir einfach nicht gut geht, dass irgendwas ist mit dir und deiner Frau. Den ganzen Samstag lag ich echt hier wach. Tag und Nacht und dachte, was ist nur mit Joppi? Ich dachte mir so, okay, ich könnte ihn auch anrufen und fragen, wie es ihm geht, aber das ist ja Quatsch. Denn entweder er geht ans Telefon und es geht ihm gut, dann hätte ich ja nicht anrufen müssen. Hm. Oder er geht nicht ans Telefon, weil er nicht erreichbar ist, weil sein Strom ausgefallen ist. Also dachte ich mir, lohnt sich gar nicht anzurufen.
Genau, lass es einfach.
So, aber es ist ja wirklich so viel passiert und werden das natürlich nicht alles aufarbeiten. Also was hätte noch passieren können? Du hättest auch Opfer einer Brandkatastrophe werden können. Und das ist natürlich ein Thema, das finde ich so schockierend, was da in Kranz Montana, so haben wir früher im Wintersport genannt, gesagt in den 90er Jahren, als ich ein Kind war, hieß es immer so, hier in Kranz Montana, ja, der hier, der
Kranz Montana.
Der, der Wasmeier Schorsch oder Thomas, der wieder mal hieß, der Wasmeier.
Hackelschorsch.
Halt. Der Hackelschorsch ist ein Rodler, der Wasmeier, das ist ein Skifahrer, der fährt hier durch Kranz Montana, aber es heißt wohl Grand Montana. Wir werden uns Mühe geben, das mal so auszusprechen. Aber als ich gesehen habe, was die da an die Decken geklebt haben, dachte ich mir, oh mein Gott, Joppi ist in Lebensgefahr. Denn das ist doch letzten Endes genau der Scheiß, den du dir in dein Studio geklebt hast.
Nicht ganz, aber es ist natürlich ähnlich. Und wenn man sich dann anschaut, ich habe mir auch die Videos sicherlich, wie du auch, in Social Media angeschaut, wenn dann diese Feuerfontänen, die da auf diesen Sekt- oder Champagnerflaschen gewesen sind, da irgendwie auf den Tabletts hochgehalten wurden und dann die doch recht niedrig wirkende Decke, und das ist Styropor gewesen, ich habe kein Styropor übrigens, die da Styropor direkt in der Deckenverkleidung angefangen haben anzuzünden und dann diese, hast du das gesehen, dieser Feuerregen, der dann runtergekommen ist, also dieses flüssige Styropor, was da runtergetropft ist, das hat mir wirklich die Gänsehaut auf die Arme gejagt, unglaublich. Mhm. Boah. Mhm.
Ja,
und ich meine, jeder von uns war schon mal auf einer größeren Party, auch vielleicht in einer Bar oder einem Club, wo genau diese Situation jederzeit hätte eintreffen können. Wahnsinn. Boah.
Dieses Foto, wo man die junge Frau mit dem Helm auf den Schultern ihres Kellnerkollegen sieht und sie hat diese Flasche und hält die da oben ran und du siehst oben, wie die Dachverkleidung anfängt, Feuer zu fangen. Oh, das ist wirklich... Ich will jetzt nicht sagen, das Foto des Jahres, aber es ist so eine harte Bildsprache, wenn man weiß, was danach passiert. Also das hat mich wirklich, es trifft einen wirklich schon, ne, wenn man sich vorstellt, was da passiert ist. Und man kann jetzt den jungen Leuten da Vorwürfe machen, dass sie da noch gedreht haben. Ja, es ist natürlich total leichtsinnig, aber meine Güte, die waren 16, 18, 24 Jahre alt, die waren alkoholisiert, die wussten nicht, was da gleich passieren würde. Ich habe gerade gestern nochmal so ein Video gesehen, das von der Feuerwehr gedreht wurde, die haben tatsächlich auch mal so eine Strohdecke entfacht, eben auch mit einer ganz normalen Wunderkerze, nicht mal mit diesen Flaschenfontänen, sondern mit einer Wunderkerze, die du halt auch schon vor 30 Jahren zu Silvester geschwenkt hast. Das ist auch entflammt und das Video geht insgesamt 1 Minute 6 Und in den ersten 30 Sekunden denkst du, das ist ein kleiner Brand. Und dann in der Sekunde 38 bis 50 explodiert das Ganze. Und damit hast du nicht gerechnet. Und so ging es den jungen Leuten in dieser Kneipe, in dieser Bar natürlich auch. Die dachten, krass, wow, haben wir noch nie gesehen. Aber ja, was soll schon passieren?
Ja, wird jetzt einer noch den Handfeuerlöscher holen und dann ist das Ding durch. So, dann ist das wieder gelöscht. Das ist ja nur so ein kleines Ding. Ja, klar.
Und wir müssen davon ausgehen, dass dann eben auch dieser Brand innerhalb von wenigen Sekunden sich entsprechend ausgeweitet hat und dann zu einer absolut tödlichen Falle wurde. Ja, also eigentlich sollte das gar nicht unser Thema sein, aber das ist tatsächlich das, was mich jetzt die letzten Tage am meisten bewegt hat mit diesen ganzen Rahmenerscheinungen. Also dass dann halt die Staatsanwältin sagt, wir haben hier keine Anklage erhoben und auch keine Ermittlung gegen gewisse Personen, deswegen können auch alle noch frei reisen und du denkst dir bloß so, okay, in welcher Welt soll denn das jetzt richtig sein, was ihr da macht, ja?
Ja. Sind ja französische Betreiber, also deshalb, es wird kein Ausreiseverbot gegen diese Betreiber geben. Es liegt die Vermutung einer fahrlässigen Tötung zwar im Raume, es wird auch wohl ermittelt in die Richtung, aber wie du gerade richtig gesagt hast, es gab erstmal keine Festnahme. Und was natürlich auch im Raum steht, ist die Frage, wie wurde denn eigentlich der Brandschutz dort kontrolliert vorher? Weil selbst wenn plötzlich da ein Feuer entfacht wird, wie kommen die Menschen schnell raus? Gab es genügend Fluchtwege? Wie war das eigentlich mit Sprinkleranlagen? Wurde das im Vorfeld auch richtig kontrolliert? All das wird jetzt gerade aufgearbeitet. Und tatsächlich, also Grand Montana ist ja auch ein kleines Örtchen. Ich habe auch von den ein oder anderen Beobachtern da vor Ort gehört, ja, so ein bisschen Vetternwirtschaft hatten wir hier auch. Wir wollen jetzt nicht laut aussprechen, dass das vielleicht auch bei diesen Kontrollen ähnlich gewesen sein könnte. Aber auch das muss eben jetzt nochmal aufgearbeitet werden.
Wo wir dann schon wieder beim nächsten Punkt sind. Gestern ein großer Artikel im Spiegel. Jetzt sprechen andere Gewerbetreibende aus dem Ort. Ja, es gab so wenig Kontrollen. Jetzt mal im Ernst. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Barbetreibern, dass sie nach mehr Kontrollen rufen.
Ja, richtig. Und ich meine, was heißt denn, es gab nicht genug Kontrollen? Heißt es, weil es nicht genug Kontrollen gab, mache ich das auch nicht? Also, wie soll ich das denn jetzt bewerten?
Okay, also, ungeachtet einer rechtlichen Aufarbeitung, ungeachtet von echter Expertise. Wir können ja aus dem Bauchgefühl das sagen, was alle denken. Irgendwelche Idioten, und es waren die Betreiber, Herr Moretti persönlich, hat das Zeug da an die Decke geklebt und ihr Zeug hat innerhalb von kürzester Zeit Feuer gefangen, weil Frau Moretti, die an dem Abend selber anwesend ist, es auch für eine gute Idee hielt, eine Praxis anzuwenden, die in vielen Bars der Welt angewendet wird und wohl auch bei Ihnen öfter angewendet wird, nämlich Fontänen in einem Keller zu zünden, dessen Treppe man übrigens bei den Umbauarbeiten laut Bildzeitung halbiert hat, von etwa 3 Meter auf etwa 1,50 Meter. Also Leute, jeder Mensch mit einem gesunden Bauchgefühl sagt, lasst sie uns doch bitte erstmal provisorisch verhaften. Ob sie jetzt eine Ausreisesperre haben oder nicht, weiß ich nicht, aber in den ersten Tagen danach hatten sie nicht. Aber ich erinnere mal an einen anderen Fall, der unfassbar gewesen ist. Das sind Deutsch-Türken gewesen, die in Istanbul vergiftet wurden. Das ist jedenfalls aktuell Stand der Ermittlungen. Das ist jetzt einige Monate her und da ist die ganze Familie ums Leben gekommen. Das waren, ich glaube, 2 Kinder und 2 Erwachsene in Istanbul, die wohl in einem Hotel durch den Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln gestorben sind. Und was hat man gemacht in der Türkei, in Istanbul? Man hat 30 Leute festgenommen. Also jeder, der konnte. Ja, Muschelhändler festgenommen, Dönerbude festgenommen, Behörden festgenommen. Gesundheit. Das ist natürlich auch eine etwas überschießende Aktion. Und man muss jetzt auch nicht jeden Behördenleiter aus Grand Montana festnehmen. Aber ey Leute.
Es ist unbefriedigend, was da passiert ist. Da gebe ich dir recht. Also einfach, dass da nichts im Nachgang passiert ist, außer natürlich die öffentlichen Reaktionen, die man gesehen hat. Man hat einen Trauermarsch gesehen. Landesweit sind die Kirchturmglocken geläutet worden. Klar, das ist alles, was Betroffenheit angeht. Das ist ja auch völlig richtig und wichtig. Aber es geht ja um die Aufarbeitung. Und natürlich wollen auch die Opfer, die Angehörigen der Opfer eine gewisse Gerechtigkeit sehen. Und wenn da nicht mal das Kleinste, nämlich eine Ausreisesperre verhängt wird gegen die Betreiber, ist das schlicht und ergreifend aus meiner Sicht falsch.
O-Ton, Staatsanwältin, wenn die Personen noch leben, wird gegen sie ermittelt. Und du denkst dir so, wow, okay. Ja, also die, du meinst jetzt die Kellnerin, die die Flasche gehalten hat, gegen die willst du jetzt ermitteln? Mach das ruhig. Ja, klar, ist auch eine Tatbeteiligte dann möglicherweise, ja. Oder meinst du jetzt den Typen, auf dessen Schultern sie gesessen hat? Ja, okay, kannst ruhig ermitteln, ist eine Tatbeteiligte. Hm. Aber haben die sich das ausgedacht?
Nee.
Haben die das Ding gebaut? Haben sie das kontrolliert? Also dann hört man ja viel, dass die Schweizer Kontrollen anders seien als unsere Kontrollen und dass sie nicht so zentralisiert seien und dass es da gar nicht so direkte Vorschriften gäbe, was man jetzt verbauen dürfte und nicht. Und das ist dann eben, wird vor Ort ausgehandelt. Uiuiui. Also wir sind wirklich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ich sag mal so, ich vertraue schon ein Stück weit auf die Staatsanwältin und auf die Aufarbeitung in der Schweiz, auf die Institutionen, dass wir erfahren, was genau passiert ist, welcher Stoff da genau verbaut wurde, wer es wann erlaubt hat. Ich erwarte schon, dass das passiert. Was am Ende des Tages meine Befürchtung ist, dass wir hier so einen OB-Sauerland-Skandal bekommen. Also, dass wie bei der Love Parade-Katastrophe in Duisburg am Ende überhaupt niemand echte strafrechtliche Konsequenzen hatte und Herr Sauerland vor allem deswegen nicht mehr OB ist, weil, na gut, das kannst du besser erklären. Also, das wäre sehr unbefriedigend, wenn es am Ende hieße, ja, also da hat man vielleicht ein bisschen geschlampt und jetzt gibt es vielleicht ein Disziplinarverfahren gegen denjenigen, der das mal irgendwie abgenommen hat, aber das war ja damals nicht zu ahnen und dementsprechend tut uns wirklich leid, wir kondolieren hier mit 40 Todesopfern und hunderten Traumatisierten und über 100 schwer Verletzten.
Was ich mich natürlich auch immer frage, ich kenne die Location vor Ort natürlich nicht, aber mich hat das direkt an eine, wie soll man es nennen, an einen Club erinnert in Berlin. Das war übrigens ein illegaler Club, der war den Behörden also offiziell nicht bekannt. In den bin ich mal gegangen, da bin ich gerade frisch nach Berlin gezogen, ich war so um die 30 und habe gehört, da ist ein illegaler Club irgendwo, wo ist denn der? So irgendwie, ich glaube auf der Sonnenallee war der damals, relativ weit hinten. Und dann bist du in eine Bar gegangen und dann bist du hinten zu den Toiletten und dann war da so eine Wendeltreppe, also eine kleine schmale Wendeltreppe, die nach unten gegangen ist. Und du bist dann runtergegangen, da unten waren 1000 Leute, also ungelogen mindestens 1000 Leute, zwei Floors, DJs, eine Rutsche durch zwei Wände, alles völlig illegal, muss es auch gewesen sein, weil es gab nur diesen einen Ein- und Ausgang, die kleine Wendeltreppe für über 1000 Leute. Da habe ich mir im Nachhinein ja auch gedacht, ach du liebe Güte, wenn hier ein Brand ausgebrochen wäre, wir wären alle wären wir verbrannt. Muss man oder kann man, ich stelle die Frage nur jetzt einfach in den Raum, macht man sich da auch als Besucher einer Bar vielleicht oder sollte man sich mehr Gedanken machen, wo gehe ich da hin, wie sieht es mit Auswegen, Rettungsgassen oder Sprinkleranlagen aus? Nur mal eine Frage, die man auch stellen kann.
Also im Fall dieser Bar in Montana ist ja noch nicht genau klar, wo jetzt der Notausgang gewesen ist. Ob es eben hinten zum Raucherbereich einen weiteren gab, ob der geöffnet war, gekennzeichnet war, ob man überhaupt noch sehen konnte im Rauch. Also da ist ja wirklich ganz vieles noch unklar. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke, dass Dinge auch oftmals leider passieren müssen, bevor wieder eine gewisse Wachsamkeit eintritt. Denn dieses Ding, das ist ja jetzt nicht nur bei Mit-40ern wie uns viral gegangen, das ist natürlich auch bei TikTok viral gegangen. Also ich bin mir sicher, dass jeder junge Mensch unter 20 oder zwischen 14 und 20 dieses Video gesehen haben wird.
Ja.
Und beim nächsten Mal, selbst wenn sie unter Drogen stehen oder Alkohol oder Testosteron oder, sich denken werden, jetzt ist es Zeit zu gehen. Das kann ich wirklich nur hoffen.
Hoffentlich.
Also es müssen Dinge halt manchmal einfach auch passieren, um eine allgemeine Aufmerksamkeit wieder zu schärfen und dann halt auch Regeln zu erlassen. Wobei viele Regeln eben schon da waren. Du hast gesagt, das ist ja ein illegaler Club gewesen, in dem du gewesen bist.
Richtig. Es gibt Regeln, natürlich. Aber wir sind auch da wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, wie wird es kontrolliert? Und wir haben so viele Regeln und aus Deutschland kennen wir das ja zu Genüge, dass es Regeln und Gesetze gibt und die werden nicht kontrolliert. Und wenn du sie nicht kontrollierst, dann werden sie immer mehr und mehr und mehr überschritten und man folgt diesen Gesetzen nicht. In ganz unterschiedlichen Bereichen. Und dann passiert plötzlich etwas und dann rufen wieder irgendwelche Hardliner oder wer auch immer, wir brauchen schärfere Gesetze oder wir brauchen neue Gesetze, neue Regeln. Nee, erstmal muss man die auch richtig umsetzen, die man hat, weil da sind ein paar dabei, die sind gar nicht so schlecht.
Gott, da gibt es so viel zu sagen. Also Notausgänge sind sicherlich eine Regulierung, die wir alle vernünftig finden. Gekennzeichnete Notausgänge. Und dann erinnere ich mich jetzt auch schon sofort an Tobias Rathjen, also Attentäter, Massenmörder aus Hanau, der vor einigen Jahren ja, ich will jetzt mich nicht festlegen, ich glaube 9 Menschen mit Migrationshintergrund erschossen hat, dann seine Mutter erschossen hat und dann sich selbst erschossen hat. Also der Terroranschlag von Hanau. Und in der Shisha-Bar, in der losgelegt hat mit seinem Anschlag, da gibt es ja auch die Debatte, was war eigentlich mit dem Notausgang? War der offen? War der verschlossen? War der in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder verschlossen? Mhm. War die Polizei informiert? Hat die Polizei veranlasst, dass er verschlossen gewesen ist, damit sie besser Razzien dort durchführen können? Also da gibt es eine riesige Debatte auch in Hanau, die bis heute nicht beendet ist. Und Opferinitiativen werfen der Polizei vor, dass sie selber verantwortlich dafür sind, dass der Notausgang auch nicht immer geöffnet war. Also, und das ist eben so ein Ding zwischen Theorie und Praxis.
Ja.
Die werden dir immer sagen, es gab irgendeinen Grund, warum der Notausgang jetzt geschlossen war oder strukturell. Mhm. Ich erzähle dir jetzt mal eine krasse Geschichte aus meiner ganz persönlichen Praxis. Also, es war ein Hotel im Berliner Notstromgebiet oder knapp daneben. Also, Hotel im Berliner Süden, Südwesten. Und die waren bei uns in der Kellnerszene irgendwann bekannt dafür, dass man dort auch schwarz arbeiten konnte. Das heißt, da haben einige Kollegen schwarz gearbeitet. Das lief so, du hast dort deine Stunden abgerissen. Dann hast du einen Zettel vom Oberkellner bekommen, bist mit dem Zettel zur Rezeption gegangen, hast es da witzigerweise quittiert auf dem Namen Karl Lauterbach, Max Mustermann oder Baron von Münchhausen und hast dein Bargeld bekommen nach der Schicht.
Ach was. Mhm.
Soweit so illegal. Und da war ich dann also tätig am ersten Weihnachtsfeiertag, wo die ein großes Buffet hatten und für, was weiß ich, 150 Gäste. Es waren total die Stammgäste, die waren jedes Jahr da, die haben das da total gefeiert, waren jedes Weihnachten da. Ich kellnerte da zum ersten Mal. Und wir räumten das Buffet ab. Und das sind ja diese Chevys, diese silbernen Dinger, und die werden geheizt auf unterschiedlichen Wegen. Da gibt es Heizplatten mit Stromversorgung, da gibt es aber natürlich
Feuer
auch
drunter. Ne?
Da gibt es aber auch das Feuer, das ist Brennpaste, die zündest du an und dann brennt die 2 Stunden. Dann sehe ich also, Oberkellner gibt den Befehl, Buffet ausheben. Er geht zum Buffet und nimmt diesen Chevy mit der brennenden Brennpaste hoch und trägt es aus dem Raum. Hm. Und ich war neu da und dachte mir so, ach, so macht man das hier also. Wir haben ja keine Zeit, dann mache ich das mal auch so. Heb also den Chevy hoch. Und in diesem Raum mit 150, 200 Gästen fällt mir eine Brennpaste aus dem Chevy.
Oh.
Die knallt auf den Teppichboden, platzt dabei auf und entzündet sich komplett.
Oh.
Auf einer Größe, ich sag mal so von 20 mal 20 Zentimetern, also noch nicht so groß. Und ich denke mir bloß so, ach du Scheiße.
Mhm.
Was mache ich jetzt? Ich, laut Feuer rufen wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz angebracht.
Massenpanik.
Ich stell den Chevy ab, sag zu meinem Kollegen, Feuer, Feuer, es brennt, es brennt. Fang an, diese Brennpaste auszutreten, aber die Brennpaste klebt mir an den Schuhen.
Ja.
In der nächsten Sekunde zünde ich mit der Brennpaste meinen Schuh an, trampel drauf rum und ich sag mal so, ich habe das Ding dann ausbekommen. Aber der Teppich war ja sicherlich, ja, war wohl nicht brennbar. Aber das war auch so ein Moment, wo du denkst, das kommt zu dem.
Ja. Mhm. Und verantwortlich ist nachher Karl Lauterbach und Max Mustermann, genau.
So, und wen hängen sie dran? Den Schwarzarbeiter.
Mhm.
Der Schwarzarbeiter, der das Ding falsch hochgehoben hat.
Sie hätten hier überhaupt nicht arbeiten dürfen.
Ja, krass. Ich habe natürlich nicht schwarz gearbeitet. Natürlich.
Nein, nein, nein.
Ich war da festangestellt in diesem wunderbaren Hotel. Ja. Also, ich denke, dazu haben wir jetzt schon einiges gesagt, aber das ist ja nur die älteste Katastrophe, der älteste Aufreger. Dann kommen wir mal zu dem vom Samstag. Also, irgendwann Samstag in der Nacht, so gegen 4.30 Uhr, soll es eben diesen Brandanschlag auf die Berliner Stromversorgung gegeben haben.
Ja, richtig. Und das muss auch ein, naja, es war ein Feuer, was extra unter einer Kabelbrücke positioniert gewesen ist und es wird im Moment untersucht, es gab also Brandbeschleuniger, es muss ein sehr, sehr heißes Feuer gewesen sein oder um es mit den Worten der Polizei zu sagen, eine einfache Kugelbombe hätte nicht genügt, diese Kabel zu beschädigen. Das Feuer hat es aber wohl geschafft, ja, und daraufhin sind zehntausende Haushalte plötzlich ohne Strom gewesen. Und sind es noch bis heute. Und sind es wahrscheinlich sogar bis Donnerstag.
Das ist so die Schätzung, die wir am Wochenende gehört haben. Im Laufe des Donnerstags soll alles wieder hergestellt werden. Immerhin gibt es jetzt schon Berichte, dass Straßenzüge auch wieder ans Netz gebracht wurden.
Hm.
Aber es war auf jeden Fall verheerend. Und auch da stellen sich wieder viele Fragen. Wie kann es passieren? Das ist eigentlich eine Frage, die ich relativ leicht zu beantworten finde. Die Stromversorgung Berlins ist natürlich teils unterirdisch, sie hat aber auch neuralgische Punkte, die überirdisch sind und wer weiß, wo die sind, kann das anzünden und ich sag mal so, mit der Kugelbombe, die macht ja Peng und dann, gut, könnte man so ein Glas, könnte man sowas auch zerreißen, aber hier geht es ja darum, dass da natürlich eine Form von Randmaterial extra angebracht wurde, ja, um es dann zu entzünden, und dann brennt das eine Weile und dann gehen die Kabel kaputt. So wird es gemacht. Also ich finde, die Infrastruktur, man soll sich nicht der Hoffnung hingeben, dass die Infrastruktur so zu schützen ist, dass das nicht passieren kann.
Also Bürgermeister Kai Wegner, CDU, der hat ja gesagt, 99% der Stromversorgung ist unterirdisch in Berlin. Das ist ein Spitzenwert bei deutschen Städten. Und natürlich gäbe es da eben immer diese Punkte, die man nicht schützen könne. Man sei aber dabei, immer mehr und noch mehr unterirdisch zu verlegen. Übrigens, was Starkstrom angeht, ist noch deutlich mehr überirdisch, habe ich mir sagen lassen. Was ich interessant finde, ist, wir haben ja ein Bekennerschreiben, dazu kommen wir gleich noch. Diese Kabelbrücke war in der Nähe eines Gaskraftwerks. Und angeblich, zumindest laut Bekennerschreiben, sollte ja eigentlich das Gaskraftwerk getroffen werden und nicht die Stromversorgung. Das ist mir meiner Meinung nach aber deutlich zu kurz gegriffen. Die Leute, die dort am Werk gewesen sind, wer auch immer das gewesen ist, da können wir gleich herrlich drauf losmutmaßen, was das für Menschen sind, haben ganz eindeutig in Kauf genommen, dass Tausende oder Zehntausende Menschen in einem kalten Winter und schneebedeckten Straßen ohne Strom und auch ohne Heizung sitzen. Das haben sie getan, das haben sie zu verantworten.
Welchen Zweck hat denn das Gaskraftwerk? Hat es den Zweck, Wärme zu erstellen oder Strom oder beides? Also müsste man, weiß ich übrigens überhaupt nicht, aber ich kenne ja hier meine Gastherme in meiner Bude, die stellt Wärme her, aber das ist ja nicht das Gaskraftwerk irgendwo. Nein, nein. Also ist ja auch egal. Also Fernwärme wird ja auch durch Kohle produziert. Ich würde bloß sagen, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Also ich gehe davon aus, wenn man ein Stromkabel anzündet, dann muss man schon wissen, dass damit Strom einhergeht und nicht Wärme. Denn Wärme wäre dann irgendwie warmes Wasser durch die Gegend, und ich vermute, dafür war das Kraftwerk nicht ausgelegt.
Nein.
Aber ja, was haben sie denn geschrieben, diese Herrschaften? Worum ging es ihnen denn eigentlich?
Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Also so fing das Bekennerschreiben von der sogenannten Vulkangruppe an, beziehungsweise Überschrift war Neujahrsgrüße 2026, nur Mut. Auch sehr interessant. Und dann wurde relativ lange erklärt, dass wir ja Raubbau an der Erde betreiben, was gestoppt werden müsse. Die imperiale Lebensweise, die dürfe eben nicht mehr so weitergehen. Und dann nach einem relativ langen, wie ich finde, langen Einleitung, wo es auch nochmal um die steigenden Meeresspiegel ging, wird dann eben auf dieses Gaskraftwerk in Berlin-Lichterfelde eingegangen. Erfolgreich sabotiert, heißt es. Und interessant ist hier, unsere gemeinwohlorientierte Aktion ist gesellschaftlich sinnvoll. Und dann, das ist schön hier, für uns ist es selbstverständlich, dass wir zu jedem Zeitpunkt die Gefährdung von Menschenleben ausgeschlossen haben. Das ist sehr interessant. Und ehrlicherweise würde es mich nicht wundern, eine Wohnung kühlt nicht so rapide aus. Also ich habe einen Erfahrungsbericht am Sonntag, da war es in einer von diesen kleineren Wohnungen, in denen die auch betroffen sind, 16, 17, 18 Grad. Wenn du das Fenster und die Tür zulässt, dann bist du nicht direkt beim Nullpunkt. Aber lass es mal Donnerstag werden, lass es mal Senioren sein, die in diesen Wohnungen sind, die vielleicht nicht um Hilfe rufen oder es nicht können. Wie schnell ist man im Schlaf erfroren? Und das geht verdammt schnell bei Temperaturen unter Null, die wir draußen in Berlin gerade haben. Wo bitteschön ist denn da die Nichtgefährdung von Menschenleben? Völliger Nonsens.
Es gibt ja bereits Geschichten von Bürgern, die auch an gewissen Apparaten angeschlossen sind, aber in ihren Wohnungen leben. Und dann hat der Pflegedienst erstmal die Herausforderung, dass er nicht den Aufzug nehmen kann in die Wohnung der Patienten, sondern Treppe laufen muss. Im 6., 8. Stockwerk wird das tatsächlich zu einer Herausforderung für so manchen, vor allem natürlich auch für Ältere. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die können die Wohnung dann nicht verlassen. So, also ich kann mich erinnern, dass es gar nicht lange her in Berlin auch einen Fall gab von einem Mann, da waren beide Aufzüge in einem Hochhaus ausgefallen über längere Zeit, und der ist dann irgendwann losgelaufen, weil er loslaufen musste, und ist auf dem Weg nach oben gestorben. Das gibt's ja auch.
Ja,
wenn der Apparat ausfällt, weil du keinen Strom hast, und der Notakku, der im Gerät drin ist, der hält auch nur bis eine gewisse Zeit, dann wird das lebensgefährlich. Und der Pflegedienst hat das dann mitbekommen, konnte aber auch die Rettung nicht anrufen, weil er kein Netz mit seinem Telefon hatte. Also natürlich gefährdest du Menschenleben. Christina Schröder, ehemalige Bundesgesundheitsministerin, twitterte ja dann doch ein bisschen alarmistisch, dass es hier um hundert oder tausende Tote bis Donnerstag geht. Das ist sicherlich übertrieben gewesen, aber auf die Gefahr hinweisen ist natürlich richtig.
Und dazu muss man wissen, Steglitz-Zehlendorf ist ein Bezirk, der im Vergleich zum restlichen Berlin sehr überaltert ist. Ich glaube, Durchschnittsalter liegt bei knapp 50 und du hast sehr, sehr viele Senioren- und Pflegeheime, auch in diesem jetzt betroffenen Bereich. Und wenn ich mir da anschaue, wie viele von diesen Heimen evakuiert werden mussten, Krankenhäuser haben häufig diese Notstromgeneratoren. Auch da muss man schauen, wie lange reichen die. Aber Seniorenheime, Pflegeheime haben das häufig nicht. Und die wurden ja sehr häufig dann in andere verlegt. Und wenn ich da alte Leute sehe, die dann auf den Pritschen durch den Schnee geschoben werden, um dann in den nächsten Krankenwagen reingeladen zu werden. Entschuldigung, was für ein enormer Stress ist das auch für Sie? Da geht es jetzt nicht um Erfrieren, da geht es um Herzinfarkte, da geht es um alles, was sicherlich nicht gut ist für diese Menschen, die gepflegt und umhütet werden sollten in ihren eigenen vier Wänden in diesen Pflegeheimen. Auch die sind massiv gefährdet worden.
Und da sind wir jetzt bei der Frage, können Linksextremisten so unfassbar dumm sein und glauben, dass das richtig ist. Glauben, dass sie damit ihre Ziele umsetzen, glauben, dass sie damit andere aufrütteln, glauben, dass sie damit Sympathie in der Bevölkerung erreichen. Können diese Linksextremisten so unfassbar dumm sein, so unfassbar verbohrt? Also die Frage werden wir gleich diskutieren. Vorher nochmal die Anmerkung, also diese Vulkan-Gruppe soll sich gegründet haben 2011. Da haben sie bereits die Deutsche Bahn angegriffen im Oktober, bezogen sich auf einen Anschlag vom Mai 2011. Da war damals der S-Bahn-Betrieb in Berlin tagelang unterbrochen und das war schon der erste Skandal. Und schon damals hieß es, wir werden sie jagen und zur Strecke bringen. Nach meinem Wissen ist seit 2011 niemand dafür ins Gefängnis gegangen. Es wurde niemand erwischt. Dann hatten wir im September einen Anschlag, der ebenfalls mit einem Bekennerschreiben dieser Gruppe garniert wurde, wo die Innensenatorin Sprenger danach gesagt hat, wir werden sie jagen und zur Strecke bringen. Natürlich ist da noch niemand zur Strecke gebracht worden.
Auch zehntausende Haushalte waren das damals, Adlershof, ne?
Richtig. Ich. Und diese Gruppe ist also seit bald 15 Jahren aktiv und immer wieder bekennt sie sich zu schweren Anschlägen und noch niemand wurde erwischt.
Ja, aber wir werden sie jagen. Ja, und dann wird man ab nächster Woche wahrscheinlich wieder über irgendwas anderes sprechen, aber darüber eben nicht. Und genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen auf die politische Verantwortung natürlich auch schauen. Und da rückt für mich zumindest auch zuallererst der regierende Bürgermeister Kai Wegner in den Fokus. Ich glaube, Apollo News, die hatten geschrieben, Kai Wegner hatte den Anne-Spiegel-Moment. Wir erinnern uns an Anne Spiegel, die Ministerin gewesen ist, als das Ahrtal-Hochwasser gewesen ist und wo sie noch diese, ich glaube aus dem Urlaub heraus, diese Anweisung gegeben hat, bitte noch gendern und dann kann diese Erklärung raus.
Es ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, nach meiner Erinnerung war es so, dass sie während des Hochwassers tatsächlich in Rheinland-Pfalz gewesen ist. Und aber als die Katastrophe dann zu regeln war, in den Urlaub gefahren ist,
so
mit der Begründung, mein Mann hatte einen Schlaganfall und der Familie geht schlecht und ich muss mich auch um die Familie kümmern, dann hat sie wohl die Unwahrheiten gesagt über Teilnehmer an Konferenzen und dann kam es zu dieser sagenumwobenen, denkwürdigen Pressekonferenz, die bei uns immer wieder eine Rolle spielt, wo sie gesagt hat, also ich übernehme die Verantwortung.
Und so eine Pressekonferenz würden sich wahrscheinlich viele Berliner jetzt von Kai Wegner wünschen, der am Anfang eigentlich gar nicht in Erscheinung getreten ist, als dieser Stromausfall war. Und es ist, so muss man es sagen, ein linksextremistischer Terroranschlag auf die Energieinfrastruktur in Berlin. Und dann hieß es am Anfang auch vom Sprecher des Bürgermeisters, ja, er sei im Krisenstab. Dann hat Kai Wegner das selbst berichtigt. Nee, er sei gar nicht im Krisenstab, auch gar nicht gewesen. Er habe aber telefonisch koordiniert, möglicherweise von zu Hause, hieß es. Dann hieß es aber auch, er telefonisch sei ja gar nicht so gut zu erreichen gewesen, aber er hätte ja mit E-Mails und da hätte er sich ja dann hintergeklemmt. unglaublich viel Kritik, was ihm da jetzt entgegenstößt. Dann hat er sich am Sonntag ganz medienwirksam von seinem Medienteam, wurde er dann in so eine Notunterkunft verfrachtet, wo er dann bei einer älteren Dame irgendwie in so einer Gemeinschaftsunterkunft am Bett stand. Und diese Aufnahmen sind natürlich auch durch die Medien gegangen. So, er kümmert sich doch, er ist doch jetzt wieder da. Und heute war er auch beim RBB heute Morgen, aber so wirklich aufschlussreich ist das, was er sagt, dort nicht. Und koordiniert hat der schon mal gar nichts.
Wir werden euch gleich erklären, warum auch bei Kai Wegner zu Hause grundsätzlich Krisenstab ist. Aber pünktlich wie die Maurer zur Hälfte unserer Sendung haben wir eine herzliche Bitte an euch. Wenn ihr nach der ganzen Böllerei noch einen Cent übrig habt, könnt ihr uns natürlich auch im neuen Jahr wieder finanziell unterstützen. Wir kaufen davon selber Knaller oder Notstromaggregate. Wir buchen Hotels oder was auch immer wir machen. Ich weiß nicht, was wir alles damit anstellen könnten. Vielleicht einfach Wasser und Brot kaufen. Wir wären euch sehr verbunden, wenn ihr uns unterstützen würdet mit einer freigebigen Zuwendung.
Oder einfach die Heizrechnung bezahlen. Wie ihr das machen könnt, ist basta.berlin. Das ist unsere Webseite. Da findet ihr alle Möglichkeiten. Die Banküberweisung, PayPal und. Und das würde uns natürlich sehr freuen. Denn nur so, nur durch euch können wir hier weitermachen und ordentlich für die Meinungsfreiheit trommeln. Das wollen wir auch 2026 machen. Und das geht eben nur mit euch. Vielen Dank.
Kai Wegner hat einen ganz persönlichen Krisenstab zu Hause. Ich lese vor, was Wikipedia über ihn unter dem Punkt Persönliches verbreitet. Mhm. Kai Wegner ist evangelisch geschieden und hat 3 Kinder. Mit seiner ersten Frau hat er 1 Kind. Im Dezember 2023 trennte er sich von der Politikwissenschaftlerin Kathleen Kanter, mit der er 2 Kinder hat. Im Januar 2024 gab er bekannt, bereits seit Herbst 2023 eine Beziehung mit Katharina Günther-Wünsch zu führen. Wer ist Katharina Günther-Wünsch? Wie der Zufall es so will, ist das seine Bildungssenatorin.
Ach nein.
Also entweder hat Kai Wegner als regierender Bürgermeister seine Geliebte als Bildungssenatorin eingesetzt oder hat dann in seiner Amtszeit als regierender Bürgermeister sich in seine Bildungssenatorin verliebt und seine Frau verlassen. Das wäre dann eine ziemlich schnelle Liebe gewesen, denn gemeinsam arbeiten sie seit April 23, also innerhalb von einem halben Jahr, sind die Gefühle dann so groß geworden, dass man sich dann quasi, ne? Mhm. Also,
ja.
Ich sag mal, man kann jetzt sagen, das ist Gossip. Ich sage ja. Es ist genau das, was ich liebe.
Klatsch und Tratsch.
Also, als ich gesehen habe, wie Kai Wegner mit der kriminellen Transaktivistin bzw. Travestiekünstlerin Jurassica Parker sich fotografieren lassen hat, dachte ich schon, vielleicht ist er ja homosexuell. Würde einem Berliner
Wird
Bürgermeister
ihm auch nachgesagt,
wirklich,
ja.
Das hast du gesagt. Ich sage bloß, Madame Macron ist ein Mann.
Ja,
genau. Da gibt's gerade ein neues Urteil. Ja. Sagt das nicht. Ja. Schreibt das nicht, sagt das nicht. Das bringt euch in Knast, wenn ihr es sagt. Also Kai Wegner ist offensichtlich nicht homosexuell, sondern hat mindestens 3 Frauen in seinem Leben, die sehr wichtig gewesen sind. Vielleicht hat er also nicht ganz den Kopf frei, um Berliners regierender Bürgermeister zu sein. Jedenfalls, wie du schon dargestellt hast, es gab wirklich Ärger, weil er es wahrscheinlich einfach nicht verstanden hat, dass sein Ausfall bei 50.000 Haushalten, was ja dann auch locker mal 100.000 Menschen sein können, dass das so ein Problem ist, dass er sofort Tatkraft zeigen muss, dass er sofort hinfahren muss, am besten mit einem Lautsprecherwagen und dann durchs Megafon, hallo Leute, ich kümmere mich, ich bin überall, ich mache es. Also das ist eher so die Berliner Bürgermeister, wir haben das vor ein paar Monaten auch gezeigt am Beispiel Klaus Wowereit. Hier war alles gefroren und Wowereit hat gesagt, also wenn ihr Schlittschuh fahren wollt, dann geht er zu Holiday on Ice, ja? Da ist mir doch scheißegal, was ihr für Sorgen habt. Oma hat sich den Oberschenkelhals gebrochen, ist mir doch egal. Ich saufe verdammt nochmal Champagner aus dem Schuh von Desiree Nick, denn ich bin regierender Partymeister von Berlin. Berlin ist arm, aber sexy. Ich bin schwul, aber gut so. Ja, klar. Diese Leute können in ihren komischen, zurechtgelegten oder spontan auch geäußerten Phrasen dreschen, bis der Arzt kommt, aber Politik konnten sie nicht machen. Klaus Wowereit, dieser komplett Versager der Sozialdemokraten, hat diese Stadt nicht nur im Winterschnee und Eis stehen lassen. Nein, er hat auch den BER verbrochen und hat da nie eine Verantwortung übernommen. Genauso wenig wie Matthias Platzig da ernsthaft eine Verantwortung übernommen hat, ebenfalls Soze. Was die zurechtgeschustert haben an diesem Flughafen, war wirklich unter aller Sau. So, und jetzt haben wir einen CDU-Bürgermeister, von dem aber keiner mitbekommt, dass er wirklich von der CDU ist, weil er natürlich nach wie vor irgendwelche Gendersternchen erlaubt und irgendwelche Gleichstellungsbeauftragten befördert. Und jetzt steckt der also ebenfalls in der Scheiße. Und als Berliner kann ich nur sagen, gut so, möge er abgestraft werden. In diesem Jahr sind nämlich Abgeordnetenhauswahlen und dann wählen wir endlich die Venezuela-Koalition.
Übrigens, weißt du, wer gerade aktuell Energiesenatorin von Berlin ist?
Ich vermute die Affäre von Kai Wegner.
Nee, Energiesenatorin ist Franzi, Schummel-Franzi. Also Energie- und Wirtschaftssenatorin ist Franziska Giffey, ehemals regierende Bürgermeisterin. Die hat sich übrigens auch schon zu Wort gemeldet, aber auch so ein bisschen wegduckend. Naja, das kann halt immer hier passieren, ne? Also, ist nicht gut. Ja, und das ist schon auch interessant.
Also kann immer passieren, ja. In einer linksextremen Stadt kann das natürlich immer passieren.
Ja.
Gut, es wäre jetzt vereinfacht zu sagen, dass die künftige Maduro-Koalition aus Berlin, bestehend aus Partei Die Linke, SPD und Grünen, also dass die selber schuld daran sind, wenn irgendwelche Linksextremen Anschläge verüben, ja. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass wir in Deutschland natürlich grundsätzlich der Überzeugung sind, dass es Gewalt gibt. Und es gibt rechtsextreme Gewalt und es gibt linksextreme Gewalt. Gewalt ist erstmal nicht gut, aber normalerweise ein soziales Problem.
Ja.
Rechtsextreme Gewalt ist ein Demokratieproblem und muss mit Milliarden pro Jahr bekämpft werden. Und linksextreme Gewalt ist am Ende des Tages immer mal wieder auch notwendig.
Genau, und das ist tatsächlich etwas, was übrigens unter auch der Partei Die Linke relativ verbreitet ist. Jan van Aken hat, auch wenn es um ein anderes Thema geht, ging auch etwas sehr Ähnliches gerade eben erst in einem Interview gesagt, nämlich, dass linksextreme Straftaten durchaus auch zu rechtfertigen sind, wenn sie doch dem Allgemeinwohl dienen. Und wenn es doch wie bei der Vulkangruppe da dem Allgemeinwohl gilt, weil es geht ja gegen fossile Energien und die machen doch hier CO2-Ausstoß und das stößt doch die Meeresspiegel hoch und da können doch ganz viele Leute ihre Heimat verlieren und überall trocknen die Länder aus. Also das ist doch nun wirklich für ein Allgemeinwohl, wenn wir da jetzt hier mal einen Kabelbrand legen. Also so übertragen wird ja argumentiert und wir haben doch den Boden bereitet gesehen von Fridays for Future, von Luisa Neubauer und anderen gut situierten jungen Damen, die das Volk natürlich, vor allem das Jungvolk, aufhetzen gegen Reiche, gegen fossile Energien, gegen all das, wofür diese Vulkangruppe natürlich jetzt auch genau in diese Fußstapfen getreten ist. Und genau das ist das Problem. Wir haben eine Radikalisierung auch vor allem im linken Spektrum und deswegen wird es mit diesen linken Straftaten, wir werden sie jagen ja von wegen, noch lange nicht zu Ende sein.
Jetzt habe ich dich. Jetzt kriege ich dich dran. Jetzt gehst du in den Knast, Bruder. Jungvolk hast du gesagt.
Jungvolk,
ich dachte mir schon so, Gott, wo hat er denn den Begriff her? Deutsches Jungvolk. Jungvolk bezeichnet in der Zeit des Nationalsozialismus eine Jugendorganisation der Hitlerjugend für Jungen zwischen 10 und 14 Jahren.
Ha! Ach, herrje.
Ha, jetzt habe ich dich.
Jetzt
und darum rede ich auch überhaupt nicht mehr mit dir.
Ja, war mir nicht bewusst.
Also, Fridays for Future hat sich nie wirklich bekannt zur letzten Generation. Da gab es durchaus Trennungen. Also ideologisch gab es natürlich sicherlich Annäherung und ich bin sicher, dass es auch persönliche Verfechtung gegeben hat.
Klar.
Aber sie waren da offiziell nie so richtig begeistert. Auch Bündnis 90 Die Grünen waren von der letzten Generation nie offiziell begeistert. Es gab sogar Kritik an der letzten Generation. Aber die Abläufe sind wirklich sehr ähnlich. Wir hatten bei der letzten Generation ja nicht nur die Blockade von deutschlandweit hunderttausenden Menschen über lange Zeit, die eben nicht weiterfahren konnten, die nicht fliegen konnten, und Beschädigung von Kunstwerken, von Gebäuden und. Wir hatten ja auch einen Fall, wo es eben tatsächlich die Frage war, ob jemand verstorben ist, weil die letzte Generation sich festgeklebt hatte. Und sie haben es natürlich jederzeit in Kauf genommen. Sie haben es in Kauf genommen, als sie sich abgeseilt haben von Bahnbrücken. Sie haben es in Kauf genommen, als sie auf Autobahnen gegangen sind. Sie haben es in Kauf genommen, als sie jede Straße in mittelgroßen und großen Städten blockiert haben. Immer war die Gefahr, dass da jemand nicht durchkommt, dass deswegen jemand stirbt. Und immer haben sie gesagt, naja, wir versuchen schon das zu vermeiden und meine Güte, und du bist dann unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Es dient eben einem viel höheren Zweck, Leute. Und wenn wir es so schaffen, den Klimawandel aufzuhalten, dann ist es auch in Ordnung, wenn in irgendeinem Krankenwagen eine schwangere Frau verreckt, ja?
Es heißt ja übrigens auch in diesem Bekennerschreiben, ich schaue gerade, ob ich die entsprechende Stelle finde, wahrscheinlich nicht, aber dass sich auch der Stromausfall beispielsweise bei den Besitzern in den Villenvierteln, da hält sich die Trauer oder die Anteilnahme doch sehr in Grenzen, haben Sie geschrieben. Und natürlich gibt es auch ein Villenviertel, also Wannsee-Villenviertel fällt da ja auch in Teilen rein, wo jetzt kein Strom gewesen ist. Und ich habe da eine, ich glaube beim RBB war es einen Bericht gesehen, wo sie dann einen von diesen Besitzern besucht haben, der dann da am Sonntag saß und der aber ganz andere Probleme hatte als beispielsweise in den kleinen Wohnungen. Der saß dann nämlich und hat gesagt, um Gottes Willen, wir sitzen hier im Dunkeln, weil naja, seit dem Stromausfall gehen die Rollladen nicht mehr hoch, die sind elektrisch. Aber naja, wir frieren nicht, weil wir haben mehrere Kamine, die mussten ja übrigens, vielen Dank an die Grünen an der Stelle, alle umgerüstet werden. Die konnten sich das leisten, die umzurüsten auf neue Werte und Normen, dass die überhaupt noch weiter, dass man da offene Kamine haben kann. Das, ganz viele haben die ja gar nicht mehr oder dürfen die nicht mehr betreiben, die dürfen das. Hatten also das Geld zur Umrüstung und verbrennen da jetzt irgendwie Holz, was sie da irgendwie ankarren. Es ist ja nicht in ganz Berlin Stromausfall. Sie haben sich also auch noch ein paar Campingkocher besorgt und sagen, am Montag geht die Schule los und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja klar, das sind Sorgen, die hast du dort. Es gibt auch natürlich die Sorgen vor Einbrüchen. Viele sind dann gar nicht in ihren Villen oder guten Häusern. Und du hörst halt hier und da immer wieder Sirenen oder in der Nacht wurde auch ein Transporter, ein Weißer, gestoppt mit geklauten Nummernschildern, wo dann ein arabischstämmiger Herr drin gesessen hat, der auch festgenommen wurde, kurz danach allerdings wieder auf freien Fuß, wo du Einbruchswerkzeug sogar gefunden hast und ein gestohlener Wagen mit gestohlenem Kennzeichen. Und er wurde danach wieder auf freien Fuß gesetzt. Der stand da vor so ein paar Villen. Das ist aber vielleicht ein anderes Thema.
Das ist auch so geil, Joppa. Es macht einen ja auch so unfassbar wütend. Es ist natürlich, es ist ein anderes Thema, aber es ist auch kein anderes Thema. Ja, es ist das Thema deutsche Gesellschaft, deutsche Justiz, was wir uns alles bieten lassen. Da wird, du hast es genau richtig zusammengefasst. Geklaute Kennzeichen, geklautes Auto, Einbruchswerkzeug, Funkgerät, arabischstämmiger Mann. Warum können wir den nicht einfach einsperren? Also der sieht mir eindeutig aus wie ein Berufskrimineller. Da behaupte ich mal, da besteht Wiederholungsgefahr. Einfach einsperren, ist doch auch scheißegal. Leute, haben wir die Gesetze nicht, um solche Leute einfach einzusperren? Oder wollt ihr uns dermaßen provozieren, dass wir hier wirklich im Strahl kotzen? Und zwar jeden Tag, weil ihr einfach so ohnmächtig seid.
Achso, einen kleinen Führerschein hatte er auch. Also er hatte auch keinen Führerschein.
Keinen Führerschein hatte er auch. Na, wenigstens hat er irgendwas gehabt, nämlich keinen Führerschein. Das ist ja lustig, was du gesagt hast. Du sprichst ja hier Michael Bröcker an. Michael Bröcker ist ein Journalist von Table Media. Sieht man auch häufig in Talkshows sitzen. Und der hat genau diese Geschichte erzählt, dass seine Rollläden nicht mehr hochgegangen sind. Eine Bild-Journalistin hat dann erzählt, dass auch sie natürlich hart betroffen ist und dass sie das ganz schlimm findet, dass sie aus Versehen die Taucherbrille eingepackt hat, aber nicht den Pyjama für ihre Kinder. Und dass sie ja gar nicht aus ihrer Einfahrt rausgekommen ist, weil das Gartentor auch elektrisch gewesen ist. So, das sind First-World-Problems, ja?
Ja, das stimmt.
Es ist so geil, die Leute geben sich keine Blöße, dann solche Geschichten tatsächlich zu erzählen, während Erna P. dabei mit 97 Jahren in so einer Nothilfestation ist und dann kommt der regierende Bürgermeister, beugt sich über sie und sabbert sie auch noch voll. Da denkt Erna P. so, also wenn hier einer sabbert, Herr Wegner, dann bin ich das. Gehen Sie bitte von meinem Bett weg, ja? Widerlich, was ist das?
Also was übrigens sehr gut funktioniert hat, war die Umquartierung von den Flüchtlingen in der ehemaligen Lungenklinik dort. Das hat sehr gut funktioniert. Die wurden also sofort stantepede nach Tegel gebracht in die Flüchtlingsaufnahmeeinrichtung dort. Das hat wohl super funktioniert. Und vielleicht noch ein Wort zum THW, weil das THW hat gesagt, ja, wir haben leider nicht genug von diesen Elektrogeneratoren. Also Stromgeneratoren können wir hier leider jetzt nicht flächendeckend zur Verfügung stellen. Und dann wurden sie darauf angesprochen, dass sie gerade über 1400 Stromgeneratoren in die Ukraine gesendet haben. Das THW hat die in die Ukraine gesendet. Und da sagt das THW, ach so, ja, nee, die waren sowieso nie für Deutschland vorgesehen. Ja, vielen Dank dafür! Ja. Vielen Dank für nichts.
Jetzt verschießt unser ganzes Pulver für Donnerstag schon, aber egal, Leute. Wir zeigen euch das einfach am Donnerstag alles nochmal. Das gehen wir mal davon aus, dass diese Vulkangruppe da beteiligt ist und dass sie linksextrem sind und dass sie nicht nur eine Tarnorganisation sind. Natürlich müssen wir alles in Erwägung ziehen. Nicht nur wir sind Verschwörungstheoretiker. Überall sprießen die Verschwörungstheorien aus dem Boden. Dann gibt es Ruprecht Polenz, der meint, das könnte ja auch ein russischer Anschlag gewesen sein. Dann gibt es Benjamin Golme, der sagt, es waren wohl Ukrainer in Tauchanzügen, die gestern noch Nord Stream gesprengt haben.
Richtig.
Ohne jeden US-amerikanischen Auftrag und ohne Tatbeteiligung des Pentagons haben sie jetzt aber tatsächlich die Stromversorgung für Berlin attackiert. So, dann gibt es die Nächsten, die sagen, aber Moment mal, jetzt sind die schon so lange aktiv und keiner findet was. Das deutet doch auf jeden Fall auf den deutschen Geheimdienst, dann vermutlich den Verfassungsschutz hin, der ja dann Linksextreme und Rechtsextreme gegeneinander ausspielt und. Also, können Linksextreme wirklich so bescheuert sein und denken, dass sie damit Erfolg haben? Ich traue ihnen wirklich vieles zu. Aber macht euch mal klar, liebe Vulkangruppe, hoffentlich auch regelmäßiger Hörer unserer Podcasts.
Bestimmt.
Den Reichen ist das ziemlich scheißegal. Die packen ihre Goldbarren ein oder was sie auch immer zu Hause haben, Schmuck, alles kommt ins Handtäschchen und dann gehen sie in ein Hotel und entspannen sich da beim Wellness, ja? Wenn sie denn mit ihrem SUV aus ihrem elektrischen Garagentor kommen, aber irgendwie werden sie das schon schaffen. Am Ende haben sie am meisten Angst davor, dass sie irgendein Vermögen verlieren, dass ihnen jemand was klaut, dass jemand einbricht. Aber dafür gibt es 300schaften der Polizei, die immerhin schon im Einsatz sind und da Patrouille fahren und dann solche Delinquenten finden, wie den von Joppa genannten. Opfer dieser Sache sind immer die Leute, die sozial schwach sind oder gesundheitlich schwach sind. Die können nämlich nicht einfach so ins Hotel gehen, die können nicht einfach so verreisen, die können ihren Urlaub nicht verlängern und die haben auch nicht in der ganzen Stadt Freunde, die große Wohnungen oder Häuser haben, wo man dann eben für ein paar Tage Unterschlupf finden kann.
Richtig.
Ihr macht also genau die Leute fertig, für die ihr behauptet, dass ihr euch einsetzt und das ist einfach himmelschreiende Dämlichkeit.
Ja, absolut. Und davon gibt es eben nicht wenige. Und ich kenne auch diese Straßenzüge, das sind ja so kleinere Plattenbauten, die da, oder ja, sieht auch ein bisschen nach Sozialwohnung aus. An der Hauptstraße ist das, wo dann, ich habe da auch so einen Erfahrungsbericht von jemandem gesehen, der meinte so, ja, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und am Balkon vom Nachbarn, den ich dann sonst irgendwie schräg gegenüber sehe, da war der Weihnachtsstern irgendwie aus. Und dann habe ich erst gedacht, vielleicht ist ja meine Beleuchtung auch durchgebrannt, meine Sicherung ist irgendwie kaputt und dann habe ich geschaut und nix und auch kein Kaffee und kein Handy empfangen und da muss man erstmal schauen, wie man überhaupt in den nächsten Stadtteil kommt. Und das sind die Tausenden von Menschen und nicht die paar hundert mit ihren Villen, sondern das sind die Tausenden von Menschen, die dort in diesen Wohnungen betroffen gewesen sind und immer noch betroffen sind. Und wie gesagt, ich hoffe, dass da bis Donnerstag nichts irgendwas Schwerwiegenderes passiert. Weil, weißt du, für jeden Scheiß, für jede Bombenentschärfung, für jede, was weiß ich, geht die Polizei von Haustür zu Haustür und klopft. Meines Wissens ist das nicht passiert. Sie sind nicht von Haustür zu Haustür gegangen und haben geklopft, sondern fahren mit den Wagen davor und sagen, hier rufen Sie doch die Nummer an oder sprechen Sie uns irgendwie an. Wenn mal irgendjemand sich die Straßen angeguckt hat in Berlin, die sind wahrscheinlich wie im Rest der Republik auch tief verschneit. Ein Arbeitskollege von mir hat mir heute gesagt, er war gestern auf dieser besagten Straße, da ist nicht mal gestreut. Die Berliner Straßenreinigung oder BSR ist es ja, die haben da nicht mal gestreut, den Gehweg. Wie soll denn jetzt die Oma Erna mit ihren über 90 Jahren aus ihrer Wohnung da überhaupt in den nächsten Stadtteil kommen, wenn nicht mal gestreut ist?
Ja, so, und jetzt kommt Herr Joppa und schreit mal wieder nach dem Staat und damit hat er wie immer Unrecht oder auch ein bisschen Recht.
Ja.
Also, ich bin jetzt auch kein Winterdienstexperte, ich bin ja auch Mieter, deswegen beschäftige ich mich nicht in erster Linie mit dem Winterdienst. Aber was ich durchaus weiß ist, dass die Winterdienste nicht von der Berliner Stadtreinigung kommen, sondern in der Regel bei Privatgebäuden selber beauftragt werden müssen. Und das führt dazu, dass du in einer normalen Berliner Straße also die Situation hast, da kommt ein Auto an, so ein kleines Wägelchen, so ein Bürgersteigwägelchen und das kehrt dann vor dem Haus, für das es bezahlt wurde und streut dort, fährt dann die nächsten vier Häuser weiter und fängt dann wieder an zu streuen und zu fegen, weil sie eben nur für diese zwei Häuser beauftragt gewesen sind und dafür Geld bekommen.
Jein, also bei den Villen zum Beispiel, da ist das auf jeden Fall der Fall. Da muss auch jeder vor seiner eigenen Einfahrt streuen und so weiter.
Jetzt weißt du, warum ich das gesagt habe, weil ich natürlich in der Villa wohne. Aber zur Sicherheit habe ich an meine Villa eine Free Maduro-Flagge gehängt und das Konterfei von Che Guevara aufgesprüht. Und ganz Berlin hasst die AfD, habe ich in roter Farbe rangeschmiert. So denke ich, ist die Stromversorgung auch für die nächsten Monate noch gewährleistet.
Also bei mir auf der Straße ist es auf jeden Fall so, dass tatsächlich dieses kleine Wägelchen fährt durch den ganzen Stadtteil und auf jedem Weg und ich weiß zwar, dass wir rein theoretisch auch vor unserer Haustür streuen müssten, aber das wird tatsächlich, das macht die BSR ist es, ja klar, und die fahren auch mit dem Wägelchen da rum und das ist warum auch immer dort eben nicht passiert und beim Bürgersteig, also der klassische Bürgersteig an dieser Allee muss eigentlich aus öffentlicher Hand gestreut werden. Da bin ich fest von überzeugt. Aber falls uns jemand eines anderen, besseren belehren möchte, gerne redaktion@basta.berlin. Das ist nämlich unsere E-Mail-Adresse.
Mein absoluter Traum wäre, wenn tatsächlich unser Podcast auch bei der Berliner Stadtreinigung laufen würde.
Ja.
Und vor allem bei diesen Leuten, die mit den kleinen Wegelchen über die Bürgersteige fahren, dann mit so einem großen Kopfhörer. Und ich denke mir bloß so, ja, das ist genau der Mann. Im Sommer muss er mit dem Auto den Hundekot mit so einem Sauger wegmachen. Im Winter rettet er uns vor dem Eistod. Wenn solche Leute auch Basta Berlin hören würden, das würde mich
mega
glücklich machen.
Ja,
ich habe noch was
stimmt.
zu Hotels und Franziska Giffey.
Mhm.
Also, sie hat bei Twitter geschrieben, wir starten die Aktion Berliner Hotels für Berlinerinnen und Berliner, die vom Stromausfall betroffen sind.
Hm.
Gute Nachrichten, die ich heute Abend gemeinsam mit Stefan Attmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Visit Berlin Partner Hotels e.V. verkünden kann. Der Visit Berlin, dem über 200 Hotels, Hostels und Pensionen in ganz Berlin angehören, hat seine Mitglieder aufgerufen, Hotelzimmer für vom Stromausfall im Südwesten der Stadt betroffene Berlinerinnen und Berliner zur Verfügung zu stellen.
Oh.
Da denkt man sich, wow, das ist echt klasse.
Ja.
Das kennen wir ansonsten nur aus der Flüchtlingshilfe.
Richtig.
Das ist denn nicht direkt so, dass die Hotels das zur Verfügung stellen, sondern sie verdienen sich damit eine edelsteingoldene Nase,
ja,
indem der Senat ganze Hotelkomplexe mietet, um hier Menschen aus aller Herren Länder einzuquartieren. Aber ganz so ist es nicht, denn der Deal ist, dass du das mieten kannst. Du kannst
toll.
Das Hotel...
Also, ich rufe da an und kriege aber auf jeden Fall ein Zimmer, so nach dem Motto. Also, wie toll ist das denn?
Wenn es nicht ausgebucht ist. Also oh. Giffey hat einen heißen Deal. Ist denn heute schon Hot Deal Amazon Prime Day oder was?
Mhm.
Giffey hat einen Deal ausgehandelt, du kannst ins Hotel gehen und dafür bezahlen, aber darfst dann auch da übernachten. Okay, Ironie ein bisschen off. Es gibt Sonderkonditionen für ein Doppelzimmer, 70 Euro inklusive Frühstück. Und da gibt es natürlich auch wieder die Hater, die sagen, oh, nicht mal das können sie leisten für ihre Bevölkerung, soll doch der Staat bezahlen. Also 70 Euro inklusive Frühstück für zwei Personen. Frühstück im Hotel kann auch mal 15 Euro pro Kopf kosten. Würde ich übrigens nie buchen. Also mache ich auch nicht. Das finde ich unfassbar, unverschämt. Ich
bin eh kein Frühstücker.
Ich weiß. Aber es sind also 30 Euro abziehen, bist du bei 40 Euro. Durch zwei sind 20 Euro pro Kopf. Wer will da jetzt noch meckern? Das können sich dann doch manche Leute leisten. Also ich finde, es ist immer so für und wieder. Was verlangt man jetzt vom Staat, was er tun muss? Ich denke, er muss sich größte Mühe geben, alles zu regeln. Aber man darf auch nicht erwarten, dass er alles regeln kann.
Na, vor allem muss er jetzt mal regeln, dass der Strom wiederhergestellt wird. Und das ist ja vielleicht dazu noch ein Wort, wohl höchst kompliziert. Das klang, als das einer der von den Stromwerken da Beteiligte, als das geschildert hat, dachte ich, okay, das ist möglicherweise Nuklearforschung, was er gerade erzählt, weil die jetzt ein Loch ausheben. Was heißt ein Loch? Eine sehr breite Schneise in den gefrorenen Boden ausheben müssen und dann müssen zwei Kabeltrassen, die aber zwei verschiedene Technologien beinhalten, miteinander verbunden werden, was eigentlich gar nicht dafür vorgesehen ist, auch höchst kompliziert ist, eine staubfreie Umgebung braucht. Bin ich gespannt, wie sie das auf der Straße in dem gefrorenen Graben machen. Und deswegen dauert das alles bis mindestens Donnerstag, bis das überhaupt da irgendwie über die Theke gehen kann. Ich bin hochgespannt.
Ja, da sind wir beim nächsten Punkt. Also der Wutbürger in mir sagt, ey, was soll das hier? Stecker rein und gut ist. Der Wutbürger in mir sagt, der Russe bombardiert doch ständig die ukrainische Stromversorgung und das läuft sowieso trotzdem immer wieder nach ein paar Stunden an. Sind die Ukrainer so viel schlauer als wir? Sind die Deutschen wirklich die Dümmsten auf der ganzen Welt? Und am Ende des Tages denke ich mir, wahrscheinlich wissen die Leute, die das Stromnetz in Berlin betreiben, schon ganz gut, wie man sowas macht. Und die machen das nicht zum ersten Mal. Die arbeiten jetzt Tag und Nacht dran.
Ja.
Und es sind eben unterschiedliche Voraussetzungen. Du kannst jetzt, was weiß ich, einen Bombenanschlag auf ein Trafohäuschen oder einen Raketenanschlag, kannst du nicht vergleichen mit der Situation, die vorliegt, vermute ich mal. Also ich würde tatsächlich so weit gehen zu sagen, beim Stromnetzbetreiber sehe ich das Problem nicht.
Nee. Außerdem haben die in der Ukraine ja, wie gesagt, unsere Stromgeneratoren. Nein, aber Spaß
deswegen,
beiseite. Die
brauchen gar kein Stromnetz. Genau. Da steht ja alles voller Generatoren.
Aber Spaß beiseite, das Berliner Stromnetz, als das bei uns hier ausgefallen war an diesem einen Tag, da muss man auch sagen, die waren sowas von flott hier. Die standen da mit 5 Autos. Da wurde innerhalb von einer Stunde war da bereits ein Loch im Bürgersteig und da war ein Kabelbrand übrigens, was dafür verantwortlich war. Kein Anschlag, sondern ein Brand unterirdisch. Auch auch das kann es geben. Und das haben die da an einem Samstag auf Sonntag, also wirklich dann am Wochenende, in kürzester Zeit repariert gehabt. Die scheinen mir wirklich sehr bemüht zu sein, die Jungs und Mädels. Hut ab für einen nicht ganz einfachen Job.
Okay, ich habe jetzt noch zum Abschluss den einen oder anderen Ton für uns. Unter anderem Judith Porath, sie ist vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
Aha.
Sie war auch schon mal zu Gast bei uns in der Sendung. Also natürlich nicht persönlich, sie wird bestimmt nicht kommen. Aber wir haben Auszüge aus ihrem Auftritt bei der Bundespressekonferenz gespielt und das werden wir jetzt auch machen. Es geht da grundsätzlich um die Frage, Ihre Beratungsstelle ist ja zuständig für Rechtsextremismus, Antisemitismus. Wie stehen Sie denn zum Thema Linksextremismus? Mhm. Eruieren Sie diesen auch?
Die Fachberatungsstellen sind zuständig für vorurteilsmotivierte Kriminalität im Bereich Rechtsextremismus. Dazu zählt Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit.
Das ist aus Ihrer Sicht also ein rechtes Phänomen. Vorurteilsbelasteten Rassismus oder vorurteilsbelastete Diskriminierung kann nie von links ausgehen, vermute ich.
Nein,
also
nein.
Wenn man jetzt von den Reichen als solchen spricht oder von den Rechten als solchen, ist das immer richtig und die kann man herabwürdigen,
genau.
Den kann man alles Schlechte der Welt andichten. Man kann auch verlangen, dass sie umgebracht werden. Man kann Etheridge sagen, was ja irgendwie auch irgendwas mit Tod zu tun hat. Mhm. Aber wir haben noch einen zweiten Ausdruck, da wird es noch lustiger.
Linke Gewalt ist in keiner Weise ein Problem in Deutschland, kein relevantes Problem. Wir haben hier wirklich ein Rechtsextremismusproblem seit etlichen Jahren und mit diesen Themenfeldern beschäftigen wir uns. Also Ideologien, die die Ungleichwertigkeit und die Abwertung von Menschen vor allen Dingen im Blick haben, darum geht's.
So nämlich, darum geht's und darum habe ich jetzt einen Fahndungsaufruf. Wer hat Alexander Gauland in der Nacht auf Samstag? Wer hat ihn gesehen? Und ich finde, wir können da durchaus alle, Jette Nizza von den Grünen, sie hat auch gesagt, also wir brauchen eine Täter-Opfer-Umkehr, also eine Beweislast-Umkehr. Also Männer gelten so lange schuldig, bis sie ihre Unschuld bewiesen haben, Herr Gauland.
Also diese Judith Porath, ich kenne sie nicht, ich mag sie jetzt aber nicht, ganz offiziell. Also ich glaube, dass Tausende von Menschen im Berliner Süden gerade linksextreme Gewalt für sehr relevant halten, sehr, sehr relevant halten und das auch noch bis Donnerstag tun. Shame on you, Frau Porath.
Also diese Beratungsstellen gegen rechts, die können natürlich schon darauf verweisen, dass es seit, ich sage jetzt mal, nehmen wir einen Zeitraum von 1990 bis heute, tatsächlich Dutzende Tötungsdelikte gab, die von Rechtsextremen ausgingen. Aber dass wir kein Problem mit linker Gewalt haben, das ist natürlich nicht der Fall. Das haben wir auch schon Ewigkeiten belegt. Und das Problem, was ich halt sehe, ist eben das Generalisierte. Du darfst nicht sagen, Hammerbande gleich Linkspartei. Du darfst auch nicht sagen, Hammerbande gleich Bündnis 90 Die Grünen. Aber du darfst schon darauf hinweisen, dass es natürlich Politiker von die Linke sind und auch von den Grünen sind, zum Teil auch von der SPD sind, die Tatverdächtige aus dem Linksextremismus unterstützen, ihre Freiheit fordern und ja auch in andere Länder reisen, um dort gegen Haftbedingungen zu protestieren, was ja auch so interessant ist. Also da gibt es ja diesen Simeon T., der nach wie vor in Ungarn vor Gericht steht. Da wird permanent gesprochen, wie schlimm die Haftbedingungen sind. Dabei bekommt er ständig Besuch von deutschen Politikern. Also so viel Besuch hat ansonsten niemand wie Simeon.
Ja, aber warum darf ich denn nicht solche Extremisten mit Parteien in Verbindung bringen? Weil auf der anderen Seite wird das doch auch immer gemacht. Ich meine, alles, was irgendwo mit Rechtsextremismus zu tun hat, wird doch umgehend mit der AfD in Verbindung gebracht. Und ich denke, dann kann ich, war das nicht auch Göring-Eckardt von den Grünen, die auch hier irgendwie nach Bukarest oder was weiß ich wohin gefahren ist und auf jeden Fall immer ganz vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, Linksextremisten zu verteidigen, bestimmte, nicht verallgemeinert, aber bestimmte, dann darf ich das sicherlich auch mit den Grünen in Verbindung setzen. Nicht nur ich darf, ich muss.
Also es war Budapest und es war Katrin Göring-Eckardt und es war genauso, was ich angesprochen habe mit Simeon T. Nun ist Simeon ja kein verurteilter Linksextremist, sondern er ist im Moment noch unter Tatverdacht und man muss ihm das erstmal nachweisen, dass es so gewesen ist. Hm. Und Göring-Eckardt würde auch nicht sagen, dass sie die Taten von ihm gutheißt, für die er dann möglicherweise verurteilt wird, sondern sie wird immer sagen, dass sie die Taten unabhängig von den Haftbedingungen betrachtet. Die Haftbedingungen sind zu kritisieren. Das ist eben der entscheidende Punkt, aber du darfst sowieso alles, Herr Joppa.
Ja, schön, das ist gut. Und ist ja auch hier ja mit meinem Podcast, also habe ich sowieso alles.
Mindestens zu 50%, Herr Joppa, mindestens genau. Das, ja. Und es geht eben um das Gesamtbild und ich denke, das haben wir jetzt in der vergangenen Stunde gut rausgearbeitet. Es geht um das Gesamtbild, dass in Deutschland drei Gewalten herrschen und es sind nicht Judikative, Exekutive und Legislative, sondern Gewalt, rechtsextreme Gewalt und linksextreme Gewalt und alle drei Phänomenbereiche werden unterschiedlich betrachtet. Und ich behaupte mal, dass die Gewalt eines Joschka Fischers Anknüpfungspunkte zur Gewalt der RAF hatte.
Ja.
Und dementsprechend behaupte ich mal, dass die Aussagen einer Katrin Göring-Eckardt über mindestens, also über höchstens zwei Ecken dann eben auch direkt in den Linksextremismus führen. Da kann man sich ja mal anschauen, wo die Grünen in Thüringen so ihre Büros haben und wer da noch so arbeitet.
Das ist wohl so. Übrigens, eure Meinung interessiert uns dabei wie immer brennend. redaktion@basta.berlin. Schreibt uns gerne, was ihr dazu meint. Oder übrigens auch, wenn ihr betroffen seid vom beispielsweise, also jetzt nicht unbedingt linker Gewalt, aber ihr seid ja auch betroffen von linksextremistischer Gewalt, wenn ihr beispielsweise gerade in der kalten Bude sitzt, weil ihr unter den Südberlinern seid, die gerade keinen Strom haben. Schreibt uns da auch sehr gerne. Die Frage ist, wie ihr uns gerade hört. Ich hoffe, ihr habt ein Kurbelradio. Oder
schickt uns einen berittenen Boten, Herr Joppa.
Ja, richtig,
du genau. Hast offensichtlich wie jeder von uns noch nicht verstanden, was es wirklich bedeutet, wenn kein Strom mehr da ist.
Ist völlig richtig, ja, ja. Naja, vielleicht sind sie ja gerade bei Freunden und können uns da hören.
Aber seht's positiv. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie 3 Monate Stromausfall, dann könnt ihr danach wirklich auch 25 Sendungen Basta Berlin nachhören. Das
ja,
ist doch mega.
Supi.
Ach ja, super. Ja, das war's jetzt im Grunde genommen schon fast. Ich muss sagen, wie elegant wir das komplizierteste Thema der Weltpolitik umschifft haben. Ganz getreu dem AfD-Erfolgsprinzip, worüber wir nicht sprechen, ist nicht passiert.
Nein.
Weder Frau Weidel noch Herr Grupalla noch der AfD-Account bei Twitter haben auch nur ein Wort zum Thema Venezuela gesagt.
Spannend.
Und damit ist das aus meiner aktuellen Recherche die einzige Partei, deren Spitzenpersonal nichts zu Venezuela gesagt hat.
Wir wollen es aber eigentlich noch tun. Wir hatten es auch heute auf dem Zettel, aber irgendwie haben wir uns dann ja noch mit der Schweiz verzettelt. Und ich finde das hochinteressant, was da passiert. Vielleicht machen wir es einfach am Donnerstag. Also ich dachte mal, das Thema ist ja nicht durch, ne?
Ja, es ist aber natürlich schwierig, weil bis Donnerstag ist ja bereits Marco Rubio, Statthalter von Donald Trump in Venezuela und auf Kuba, wo man dann sämtliche Castros bereits eingeknastet hat und nach New York ausgeflogen hat. Das ist jetzt alles denkbar. Und dann wird wahrscheinlich Ashton Kutcher. Nee, so heißt er nicht.
Wie heißt er? Nicht Ashton Kutcher.
Wie heißt der kleine Atlantus vom Donald? Der wird dann auch König von Grönland sein. Also wir sind wirklich sehr gespannt, was da noch passiert. Aber nein, es war tatsächlich keine Feigheit, möchte ich auch Grupalla und Weidel nicht unterstellen. Es war in unserem Fall tatsächlich so, dass wir das Thema extrem viel vorbereitet hatten. Also 2/3 unseres Skripts, was ich extra geschrieben habe, beschäftigt sich mit der Donroe-Doktrin, mit der Geschichte der Ölgeschäfte in Venezuela seit den 70er Jahren bis heute. Das war's aber leider für heute. Nochmal die herzliche Bitte, wer Lust hat, wer kann, wer möchte, der kann uns finanziell unterstützen. Jeder Euro hilft. Wir bedanken uns ganz herzlich für alle, die da bereits tätig geworden sind. Wenn ihr sagt, also Leute, ich muss jetzt erstmal in Notstromaggregat investieren oder ich möchte euch auch gar nicht unterstützen, ich kann es nicht, warum auch immer, das ist auch in Ordnung. Ihr seid trotzdem herzlich willkommen. Jeder darf mitmachen. Links, rechts, oben, unten, alle sind bei uns herzlich willkommen. Das war mein Schlusswort. Achso, per PayPal und per Banküberweisung. Alles möglich.
redaktion@basta.berlin ist unsere E-Mail und basta.berlin unsere Webseite, wo ihr alle Einzelheiten findet. Vielen Dank.
So, das war die Premiere von Basta Wochenstart. Hat auch gar nicht wehgetan.
Mein Name ist Basti Molme. Fahrt zur Hölle.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.